Wir stehen ja am Anfang eines neuen Jahres, ein Jahr, in das sehr viele Zeitgenossen mit Angst und Bange entgegengehen und sich fragen, was aus diesem Jahr werden wird. Wir leben in einer eindeutigen Krisenzeit. Und um das soll es auch gehen in dieser Predigt. Wir stehen aber auch am Anfang einer Gebetswoche, unsere traditionelle Allianz-Gebetswoche, wo wir auch mit dabei sind und wir haben ein ganz, ganz schönes, tolles Programm ausgearbeitet und ich möchte eigentlich alle ermutigen, wo es geht, einfach daran teilzunehmen. Und wir haben hier ein Kapitel ausgesucht, eben gerade wegen dieser Krisenzeit, wobei Corona noch lange nicht die einzige Krise ist, in der wir stehen. Oder das einzige Problem, im Gegenteil. Und ich habe mir Daniel 9 ausgesucht. Daniels Bußgebet. Und wir werden gleich einen Teil von diesem Kapitel lesen. Und es ist interessant, das kann man sich gut merken. Ich bin zwar sehr schlecht in Mathematik, aber ich liebe trotzdem Zahlen. So können wir wissen, dass Esra 9, Nehemia 9 und Daniel 9, das sind drei Kapitel, wo diese drei Männer Gottes Buße tun. Wo sie um Vergebung bitten. Wo sie Gott um Gnade anflehen, um Barmherzigkeit, dass er die Situation ändert. Nun möchte ich erklären kurz, Buße heißt nicht, Sünde abzubüßen, wie das in vielen Religionen verstanden wird. Unsere Schuld hat Jesus längst am Kreuz vollständig abgebüßt. Er hat alle unsere Schulden gesühnt und abbezahlt. Und jeder, der das im Glauben annimmt, hat Vergebung und ewiges Leben. Also um das geht es nicht, dass wir uns auspeitschen oder quälen. Buße bedeutet Gesinnungswechsel. Eine Meinungsänderung, ein Umdenken. Buße tun heißt, seine Sünden bekennen, erkennen. Wo ich gesagt habe, ja, ich bin ein guter Mensch, habe nichts falsch gemacht. Eben, Gesinnungsänderung, dass man seine Sünde erkennt und seine Schuld bereut und bekennt. Buße tun heißt aber auch für andere, das sehen wir ganz stark bei Daniel, auch bei den anderen, heißt für andere um Vergebung bitten, für andere Menschen um Gnade bitten. Das sehen wir sehr deutlich bei Daniel. Wir lesen die ersten drei Verse aus Daniel Kapitel 9, die ersten drei Verse. Im ersten Jahr, nachdem Darius, der Sohn des Xerxes, aus dem Stamm der Meder, König über das Reich der Chaldäer geworden war, in diesem ersten Jahr seiner Herrschaft suchte ich, Daniel, in den Schriften die Zahl der Jahre zu ergründen, die Jerusalem nach dem Worte des Herrn an dem Propheten Jeremia verwüstet sein sollte. Es waren 70 Jahre. Ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn im Gebet und Flehen bei Fasten in Sack und Asche zu bitten. Ich finde es unglaublich faszinierend. Daniel bittet Gott, sein Volk wie versprochen in sein Land zurückzubringen. Der Prophet Jeremia hatte geschrieben, dass Gott den Gefangenen 70 Jahre lang nicht erlauben würde, in ihr Land zurückzukehren. Daniel, ein sehr aufmerksamer Bibelleser, kannte diese Prophezeiung und erkannte, dass diese 70 Jahre bald um sein würden. Und was ich faszinierend finde, Daniel hatte also eine Schriftrolle von Jeremia. Das Wort Gottes war aufgeschrieben. Das lesen wir schon ganz am Anfang, auch bei Josua. Josua las aus der Schriftrolle, also aus den 5 Büchern Mose, vor. Es wurde aufgeschrieben von Moses, von Josua. Und so weiter. Also Daniel hatte diese Schriftrolle von Jeremia und sie verstaubte nicht auf irgendeinem Regal, nein, er las sie, er kannte sie. Und durch diese seine Schriftkenntnis erkannte er die Zeichen der Zeit und er erkannte den Willen Gottes. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das gerade in der heutigen Zeit ganz besonders wichtig ist, wo alles drunter und drüber geht. Die Schrift kennen, die Zeichen der Zeit erkennen, Christus kennen heißt die Schrift kennen. Oder die Schrift kennen heißt Christus kennen. Wir lesen weiter Vers 3 bis Vers 19. Lesen wir jetzt einen Teil dieses Kapitels durch. Also nochmals Vers 3. Ich richtete mein Gesicht zu Gott, nachdem er diese Erkenntnis der 70 Jahre gehabt hat, um ihn im Gebet und Flehen bei Fasten in Sack und Asche zu bitten. Ich betete zum Herrn, meinen Gott, legte ein Bekenntnis ab und sagte, und dieses Gebet können wir zu unserem eigenen Gebet machen. Herr, du großer und furchterregender Gott, du bewahrst denen, die dich lieben, deine Gebote, deinen Bund und deine Gnade. Wir haben gesündigt und Unrecht getan. Wir sind treulos gewesen und haben uns gegen dich empört. Von deinen Geboten und Gesetzen sind wir abgewichen. Wir haben nicht auf deine Diener, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen und Vorstehern, zu unseren Vätern und zu allen Bürgern des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber steht bis heute die Schamröte im Gesicht, den Leuten von Juda, den Einwohnern Jerusalems und allen Israeliten. Seien sie nah oder fern, in all den Ländern, wohin du sie verstoßen hast, denn sie haben dir die Treue gebrochen. Ja, Herr, uns steht die Schamröte im Gesicht, unseren Königen, Oberen und Vätern, denn wir haben uns gegen dich versündigt. Aber der Herr, unser Gott, schenkt Erbarmen und Vergebung. Ja, wir haben uns gegen ihn empört. Wir haben nicht auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, gehört und seine Befehle nicht befolgt, die er uns durch seine Diener, die Propheten, gegeben hat. Ganz Israel hat dein Gesetz übertreten. Es ist davon abgewichen und hat nicht auf deine Stimme gehört. Darum kam der Fluch und die Verwünschung über uns, die im Gesetz des Moses, des Dieners Gottes, geschrieben stehen. Denn wir haben uns gegen Gott versündigt. Gott machte seine Drohung wahr, die er gegen uns und unsere Richter, die uns regierten, ausgesprochen hatte. Er werde so schweres Unheil über uns bringen, dass unter dem ganzen Himmel nie solche Dinge geschehen werden wie in Jerusalem. Wie es im Gesetz des Moses geschrieben steht, ist all dieses Unheil über uns gekommen. Und doch haben wir den Herrn, unseren Gott, nicht begütigt oder um Vergebung gebeten. Wir haben uns nicht von unseren bösen Taten abgewandt und nicht auf deine Wahrheit geachtet. Der Herr aber war wach und ließ dieses Unheil über uns kommen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allem, was er tut. Wir aber hörten nicht auf seine Stimme. Jetzt aber, Herr, unser Gott, da du dein Volk mit starker Hand aus Ägypten geführt und dir damit einen Namen gemacht hast, bis auf den heutigen Tag. Ja, wir haben gesündigt, wir haben gefrevelt. Herr, wende jetzt deinen grimmigen Zorn von einer Stadt Jerusalem und von deinem heiligen Berg ab, wie es deinen früheren hilfreichen Taten entspricht. Wegen unserer Sünden und der bösen Taten unserer Väter sind Jerusalem und dein Volk zum Gespött geworden, die rings um uns wohnen. Darum höre jetzt, unser Gott, das Gebet und Flehen deines Knechtes. Herr, lass auch um deiner selbst willen dein Angesicht über deinem Heiligtum leuchten, das verwüstet da liegt. Mein Gott, neige mir dein Ohr zu und höre mich. Öffne deine Augen und sieh auf die Trümmer, auf unsere Stadt, über der dein Name ausgerufen ist. Nicht im Vertrauen auf unsere guten Taten legen wir dir unsere Bitten vor, sondern im Vertrauen auf dein großes Erbarmen. Diesen Vers könnte man als die Grundlage dieses Kapitels ansehen. Herr, erhöre, Herr, verzeih, Herr, vernimm das Gebet und handle. Mein Gott, auch um deiner selbst willen, zögere doch nicht. denn dein Name ist doch über deiner Stadt und deinem Volk ausgerufen. In seinem Gebet für sein Volk bekennt Daniel zuerst seine eigenen Sünden, indem er das Wort wir gebraucht, und er bekennt zugleich die Sünden seines Volkes. Er stellt sich unter die Sünden seines Volkes. In schwierigen Zeiten ist es leicht, anderen die Schuld zu geben und seine eigenen Taten zu rechtfertigen. Wenn irgendein Israelit rechtschaffen, fromm, Gott hingegeben war, dann war es Daniel, wie wir im ganzen Buch sehen können. Und trotzdem bekannte auch Daniel, dass er ein Sünder war und Gottes Vergebung brauchte. Anstatt nach anderen Sündenböcken zu suchen, sollten wir uns zuerst selbst überprüfen und unsere Schulden vor Gott bekennen. Aber es ist auch beeindruckend und eine große Herausforderung für uns zu sehen, wie Daniel eben stellvertretend für das ganze Volk Buße tut. Er stellt sich mit unter all die Sünden und unter all die, den Götzendienst und die Fehler. Er stellt sich mit darunter. Obwohl man sagen kann, vieles von dem, was er bekannt, hat er selber eigentlich nicht getan. Durch diese stellvertretende Buße reiht Daniel sich ein in die Liste der großen Fürbitter, wie Abraham. Ja, Abraham, der hat mit Gott gehandelt. Ja, vielleicht sind weniger als 50. Willst du die Stadt trotzdem richten? Ja, vielleicht sind weniger als 30. Er hat mit Gott gehandelt, so richtig, wie es die Orientalen machen. Ja, man darf nie den Preis bezahlen, den der verlangt wird. Man muss es runterhandeln. Abraham hat sich das erlaubt, mit Gott zu tun. Und Gott ist darauf eingegangen. Unglaublich. Moses, Nehemia, Jesus, Paulus sind diese großen Fürbitter und viele, viele andere mehr. Die Geschichte ist voll von Fürbittern, von Menschen, die in den Riss getreten sind, die Gott entgegengetreten sind und Gott um Gnade und Erbarmen angefleht haben und erhört wurden. Im 5. Mose 9, 18 und 19, als Moses seine Abschiedsreden hält und noch einmal dem Volk das Gesetz und alles, was sie erlebt haben, erzählt, da sagt er: Dann warf ich mich wieder vor dem Herrn nieder. Wie beim ersten Mal blieb ich 40 Tage und 40 Nächte vor ihm. Ich aß kein Brot und trank kein Wasser. Warum? Weil er so ein schlimmer Sünder war. Wegen all der Sünden, die ihr begangen hattet. Wegen all der Sünden, das goldene Kalb und viele andere Sachen. Indem ihr tatet, was in den Augen des Herrn böse ist, sodass ihr ihn erzürntet. Denn ich hatte Angst vor dem glühenden Zorn des Herrn. Das soll uns Angst machen. Ja. Er war voll Unwillen gegen euch und wollte euch vernichten. Doch auch dieses Mal erhörte mich der Herr und vergab euch eure Schuld. Vers 18b ist der Leitvers, wie schon gesagt, unserer Fürbitte. Nicht im Vertrauen auf unsere guten Taten bringen wir dir unsere Bitten vor, sondern im Vertrauen auf dein großes Erbarmen. Das Gebet ist eines der größten Geheimnisse und der größten Möglichkeiten. Eine gewaltige Waffe, die wir haben, dass der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Allmächtige, der Allgegenwärtige, der Allwissende, dass Gott unsere Gebete erhört, das ist etwas unfassbar Großes und etwas unfassbar Herrliches und eines der größten Geheimnisse, die wir nie ergründen können. Je länger ich ein Beter bin, und ich kann sagen, dass ich nur durchs Gebet überlebe, sonst wäre ich schon längstens verzweifelt gestorben. Aber je länger ich bete, umso mehr, umso größer wird das Gebet für mich ein Geheimnis. Ein gewaltiges Geheimnis. Lasst uns zu Fürbittern werden für eine ganz und gar verlorene Welt. Eine Welt, die glaubt, dass die Wissenschaft durch die Evolutionstheorie bewiesen hat, dass es keinen Gott gibt. Alles ist in Jahrmillionen, Jahrmilliarden ganz zufällig entstanden. Was ist denn das für ein lächerlicher, tragischer Glaube? Wir bewundern den Maler, der das großartige Gemälde gemalt hat. Aber die Hand, die vom Supercomputer-Gehirn gelenkt wurde und das Bild gemalt hat, erklären wir locker als Produkt des Zufalls, ohne Schöpfer. Das ist mit Abstand das Dümmste und Schlimmste, was der Mensch je getan hat. Ich würde fast sagen, es ist die schlimmste Sünde. Einfach so zu sagen, es gibt keinen Gott. Hat es nie gegeben. Das hat schlimme Folgen. Sehr schlimme Folgen. Paulus sagt in Römer 1, 18 bis 22, der Zorn Gottes wird vom Himmel herab offenbart, wider alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist ihnen offenbart. Gott hat es ihnen offenbart. Seit der Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen. Seine ewige Macht und Gottheit. Daher sind sie unentschuldbar. Denn sie haben Gott erkannt, ihn aber nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Sie verfielen in ihrem Denken der Nichtigkeit und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Sie behaupten, weise zu sein und wurden zu Toren. Das beschreibt so perfekt unsere Zeit, die ganze Menschheitszeit. Es hat schreckliche Folgen, wenn wir Gott abschaffen und so tun, als würde es ihn nicht geben. Anstatt sich das Paradies zu schaffen ohne Gott, wird die Erde ohne Gott immer mehr zu einer Hölle. Wir sind so ganz und gar verloren. Gerade diese Zeit lehrt uns das so deutlich. Es ist ein mächtiges Reden Gottes, was heute in der Welt passiert. Wir sind so ganz und gar verloren, ohne Sinn, ohne Werte, alleingelassen. Evolution kennt keinen Lebenssinn. Evolution kann keine Werte kennen. Es ist egal, ob ich jemanden umbringe. Wir sind alle ein Stück Dreck. Spielt keine Rolle. Darüber lohnt es sich auch, mehr noch nachzudenken, was Evolution eigentlich bewirkt. Dass wir den Glauben an Gott einfach so ablehnen. Das Einzige, was in dieser heutigen Welt zählt, was ist das? Das Recht des Stärkeren. Und das ist eigentlich der Grundsatz der Evolution, ja? Den viele Menschen täglich umsetzen. Sollen wir etwas sagen über Zwangsprostitution, über Kinderarbeit, Umweltverschmutzung, Massentierhaltung, über wahnsinnigen Hass und Gewalt, wo man so leicht einen Menschen einfach tötet, ohne mit der Wimper zu zucken? Paulus schrieb schon vor 2000 Jahren, dass die Menschen selbstsüchtig, überheblich, ohne Ehrfurcht, lieblos, unversöhnlich und vieles mehr werden. Dann sagt er sehr treffend, im 2. Timotheus Kapitel 3, den Schein der Frömmigkeit werden sie wahren, aber die Kraft Gottes werden sie verleugnen. Unsere Großeltern oder Urgroßeltern konnten zum Beispiel während des Zweiten Weltkrieges, als die Bomben fielen, sie konnten in den Luftschutzkeller noch das Vaterunser beten und sie fanden noch Trost im Glauben an einen lebendigen Gott. Aber heute wachsen Generationen auf, die absolut keine Ahnung mehr haben, wer Jesus ist. Die keine Ahnung haben, was die Bibel ist, die vielleicht das Wort Bibel noch gar nie gehört haben. Eine Generation, die vollkommen trostlos, verängstigt, ohne Hoffnung, no future. Ich kann auch nicht viel mehr Englisch wie der Angelo. No future. Verängstigt, ohne Hoffnung, verloren. Und genau da will Gott uns als Fürsprecher und Beter gebrauchen. Ich habe jetzt drastisch die Not vor Augen gemalt, soll uns nicht entmutigen. Aber es ist gut, sich immer wieder bewusst zu werden, was in der Welt abgeht, aber auch eben, was für eine Möglichkeit wir haben im Gebet. Wir können die Situationen wirklich ändern durchs Gebet. Und was ganz wichtig ist, Gott hat immer Krisen, Kriege, Krankheiten, Leiden und vieles mehr gebraucht, um Menschen zur Umkehr zu bewegen. Für uns ist Corona eine Krise. Für Gott ist es eine gewaltige Chance. Gott redet. Gott redet liebevoll und zärtlich durch die Sonnenstrahlen, durch ein gutes Essen, durch das warme, kuschelige Bett, das ich habe. Aber Gott kann auch ganz anders. Gott kann auch ganz anders. Er kann auch schreien. Er kann so laut schreien, dass es vielleicht dazu dient, dass einige trotzdem noch umkehren und an ihn glauben. Gott zeigt auch deutlich, wer der wahre Herrscher und Gott ist. Wir haben uns anstelle von Gott viele, viele kleine oder größere Götzen gemacht. Hauptsache gesund, hört man oft. Hauptsache gesund. Erfolg, Gesundheit, Geld, Wissenschaft und viele andere Dinge. Meine eigene Ehre. Auf meine eigene Ehre, da lasse ich nichts kommen. Wir haben uns selber zu Gott gemacht. Auch wir als Christen müssen uns im Lichte Gottes überprüfen, wo wir unsere kleinen Götzen haben und ganz zum Herrn zurückkehren und erkennen, wieder ein Zitat aus 5. Mose 4,39, du sollst heute wissen, Volk Israel, FCG, Volk vom Iran, sollst wissen und zu Herzen nehmen, dass der Herr Gott ist oben im Himmel und unten auf Erden und sonst keiner. Und sonst keiner. Zu wirksamen Fürbittern, das ist ein ganz wichtiger, wesentlicher Punkt, zu wirksamen Fürbittern werden wir, wenn wir uns immer wieder bewusst machen, dass es eine ewige Trennung von Gott geben kann. In Matthäus 10, Vers 28 sagt, niemand geringerer als Jesus Christus selbst, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können. Fürchtet euch vielmehr vor dem, der Leib und Seele ins Verderben der Hölle stürzen kann. Und wir wollen uns bewusst machen, ich habe es nachgezählt, ganz akribisch, ganz genau, Jesus hat mehr über die Hölle gesprochen als über den Himmel, weil er nicht will, dass jemand dahin kommt. Und werden wir uns bewusst, dass alles Leid der Welt zusammengenommen niemals so schlimm sein kann, kein Vergleich, als ewig für immer von Gott getrennt zu sein. Wenn das nicht deine Motivation ist, auf die Knie zu gehen und zu weinen und zu beten und zu flehen, im Sinne von Daniel, von Moses, Abraham, Jesus und so weiter. Es gibt die Möglichkeit, ewig von Gott getrennt zu sein. Das müssen wir uns bewusst machen. Möge Jesus uns eine neue, tiefe Liebe zu den Menschen geben, ein Brennen, ein brennendes Herz, ein Flehen, wie wir es hier bei Daniel sehen. Nicht nur in der Welt macht sich immer mehr Angst breit, auch unter uns Christen. Aber wir sollten nicht, ein bisschen Angst ist normal. Ja. Jesus sagt ja auch, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wenn die Angst zu bestimmend wird, zu stark wird, dann ist es nicht gut. Wir haben einen großen Gott, der uns beschützen, der uns bewahren kann. Aber wir sollten Angst haben vor dem glühenden Zorn Gottes, wie der Moses das sagt. Sollen den fürchten, der in die Höhle werfen kann. Hast du Angst, viel mehr Angst und Sorge um deine Nachbarn, um deine Freunde, um deine Mitmenschen? Gott will, dass niemand verloren geht. Darum flehe und bete, dass Gott Menschen rettet, dass Menschen zum Glauben kommen, dass sie Buße tun, dass sie das Reden Gottes verstehen. Gott redet ja so deutlich und klar. Er zeigt so klar auf die Grenzen der Wissenschaft, die Grenzen der Medizin. Er zeigt das immer mehr auf, jeden Tag mehr. Das sollte uns nachdenklich machen. Er zeigt wirklich, wer er ist, wer der wahre Gott ist. Wenn die Menschen nur umkehren würden zu ihm. Lasst uns Buße tun und Gott um Gnade anflehen, wie es der Moses getan hat oder wie es Daniel da tut. Ich frage mich manchmal, und da kriege ich wirklich Angst, dass, wie groß muss Gottes Empörung sein? Sein gerechter Zorn über uns Menschen, über das, was wir hier unten veranstalten. Wie groß muss sein Zorn sein? Wie lange noch dauert die Gnadenzeit? Wann sagt er, Schluss! Aus, fertig, jetzt gibt es nur noch Gericht. Ja, wir können sagen, uns geht's gut, wir sind ja gerettet. Aber was ist mit all den anderen Menschen? Möge der Herr auch uns als Christen gnädig sein. Beten wir in erster Linie für uns selbst. In erster Linie für uns selbst und dann für die anderen. Möge Gott auch uns gnädig sein und uns verzeihen, wo wir uns allzu oft in Kleinlichkeiten, Nebensächlichkeiten, sei es theologischer Natur oder was auch immer, in Nebensächlichkeiten verlieren. Möge der Herr uns zeigen, um was es ihm geht, was sein Wunsch ist. Sein Wunsch sei mir Befehl, könnte man sagen. Möge das Reich Gottes als erste Priorität in unserem Herzen brennen und unser Leben erfüllen. Beten wir auch um eine neue Vollmacht, Freimut, Weisheit und Fantasie, um unsere Welt zu erreichen. Die Welt hat noch nie so dringend Jünger Jesu gebraucht. Menschen wie du und ich. Und jeder hat eine Gabe. Und Gott will dich genau da einsetzen, mit deiner Gabe, die du hast, um Menschen auch zu erreichen. Sei es im Gebet, sei es durch Nächstenliebe, durch praktische Hilfe in so vielen Dingen. Einfach nur durch Zuhören. Die Leute haben Angst, dass wir ihnen einfach zuhören und am Schluss vielleicht fragen, darf ich für dich beten? Und ich erlebe das, wenn ich die Leute frage, ich habe das früher nie getan, ich mache es nicht so, aber oft die Leute, ja gerne, bitte bete für mich. Oder wenn ich Ihnen einen Kalender, ich habe viele Kalender wieder im Martinsbrunnen und überall sehr diskret, vorsichtig, unaufdringlich weitergegeben. Und ich habe noch nie erlebt, wie die Leute die Kalender gerne nehmen und sagen, ich sage, ja, wir brauchen Hilfe von ganz oben. Man kann es ja auch sehr humorvoll bringen. Wir brauchen Hilfe vom höchsten Chef. Ja, das brauchen wir. Ja, das brauchen wir. Also es ist schon eine Offenheit zu einem Fragen, kommt schon langsam, aber da sind wir eben gefragt, ja. Gefragt zu beten, zu kämpfen und das Reich Gottes als erste Priorität ganz neu in unserem Leben zu haben. Und der Herr sagt, wenn das Reich Gottes ganz oben steht, dann wird er selbst für alles andere sorgen. Halleluja. Brauchen wir uns gar nicht groß Gedanken zu machen. Aber möge das unser Leben erfüllen. Eine Welt, die Gott so sehr liebt, dass er ihr seinen Sohn Jesus gegeben hat. In Jesus gibt es Vergebung. In Jesus gibt es Gnade, gibt es neues Leben für jeden, der ihn ernsthaft darum bittet. Gott erhört Gebet. Darum lass uns für die beten, die es jetzt noch nicht können. Lasst uns für die Menschen beten, die es jetzt noch nicht können, die nicht beten können, die keine Ahnung haben. Lasst uns einstehen für sie. Lasst uns Buße tun für die anderen und glauben für die, die es jetzt noch nicht können. Aber Gott, er hört Gebet. Und wer weiß, vielleicht schneller als wir denken, fangen die Leute auch an zu glauben. Sie fangen auch an zu beten, weil wir eingetreten sind, weil wir gebetet haben. Und da ist das große Geheimnis des Gebetes. Aber es ist faszinierend, wie Gott Gebete hört. Dass wir jetzt diese 2G-Regeln weg haben. Leute, ich habe diese Woche geweint und gebetet darum. Und andere auch. Viele. Und das ist Grund zur Freude heute Morgen. Grund zur großen Freude. Lasst uns Buße tun und glauben für die, die es jetzt noch nicht können. Gott gebe uns viel Kraft, Leidenschaft und Ausdauer in diesem so wichtigen Dienst. Ich schließe noch einmal mit einem Vers aus Daniel. Daniel 12, Verse 1 bis 3. Und da sehen wir etwas, das können wir jetzt nicht mehr, aber das ist mir heute Morgen aufgefallen. Da steht etwas, dass Engel für uns eintreten. In Daniel 12 steht, in jener Zeit tritt Michael auf, der große Engelfürst, der für die Söhne seines Volkes eintritt. Der für die Söhne seines Volkes eintritt. Wow, das ist mir noch nie aufgefallen. Engel, die für uns beten, Engel, die für uns eintreten. Dann kommt eine Zeit der Not, wie noch keine da war, seit es Völker gibt. Bis zu jener Zeit. Doch dein Volk wird in jener Zeit gerettet werden. Wir brauchen keine Angst zu haben, wenn wir zu seinem Volk gehören. Jeder, der im Buch verzeichnet ist. Von denen, die im Lande des Staubes schlafen, werden viele erwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu Schmach und zu ewigem Abscheu. Das wollen wir nicht. Darum lasst uns beten. Die Verständigen werden strahlen wie der Himmel. Und die Männer, Männer und Frauen, die viele zum rechten Tun geführt haben, werden immer und ewig wie die Sterne leuchten. Ich bete noch. Herr, es ist wirklich schwierig, die richtigen Worte zu dem Thema zu finden. O Herr, du erhörst uns. Unsere unausgesprochenen Gebete erhörst du. Du kennst unsere Sehnsucht, unser Verlangen, unser Hunger. Du weißt, wo wir uns verloren haben, wo wir unsere Augen auf das Sichtbare viel zu fest aufs Sichtbare gerichtet haben und Angst bekommen haben. Wenn heute Morgen ganz bewusst unsere Augen auf den unsichtbaren, ewigen, barmherzigen, gnädigen, unbegreiflichen Gott richten. Und wir wollen die anbeten für dein Wort, mit Preisen, die für den Abraham, für den Moses, dass du ihre Gebete erhört hast. Die Gebete von Daniel, du hast das Volk zurückgeführt nach 70 Jahren, hast ihnen das Lamm wiedergegeben. Wir haben selber in unserem Leben so oft erlebt, wie du Gebet erhörst. Wir haben das erlebt, Herr, wie Menschen zum Glauben kommen sein, wie du Situationen verändert hast, Regierungen. Und wir werden immer weiter beten, beten. Wir werden eintreten und Buße tun und Vergebung bitten für die vielen, vielen Sünden und Schulden, die wir in dieser Welt sehen. Wir werden um Vergebung bitten, um Gnade bitten. Herr, vergib, vergib uns, ihnen, denn wir wissen nicht, was wir tun. Erhöre uns, Gott, sei uns gnädig, neige dein Ohr und erhöre uns. Herr, diese Frevel, diese Gottlosigkeit, dieser Unglaube, all das Böse, der ganze Hass, was um uns herum ist. Wir wollen bitten für unsere Nachbarn und Freunde, Arbeitskollegen oder eigenen Familienangehörigen, die noch nicht mit dir unterwegs sind, dass du Menschen zur Umkehr führst. Dass du mächtig wirkst und dass du uns auch ausrüstest mit Freimütigkeit, mit ganz viel Weisheit und Taktgefühl und Diskretion und einfach auf eine gute Art und Weise Menschen zu erreichen, dass wir das erleben dürfen, Herr. Segne diese Gebetswoche, wecke du uns auf, Herr, und gib uns ein brennendes Herz für deine Sache, für dein Reich. Und du wirst für uns sorgen, für alles. Herr, ich will die preisen, will die loben und dir die Ehre geben. Segne jeden Einzelnen, segne uns jetzt. Erfülle uns mit deinem Geist und mit deiner Kraft. und mit deiner Herrlichkeit. Dir allein zur Ehre. Amen.